Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon. Willkommen zu dieser Feiertagsausgabe. Auch an diesem 1. Mai haben bundesweit wieder zigtausend Menschen demonstriert für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Besonderes Augenmerk lag heute auf dem Verhältnis zwischen Ost und West. Drei Landtagswahlen im Osten vor der Brust. Wir berichten gleich von der zentralen Kundgebung in Leipzig. Außerdem ist WikiLeaks-Gründer Julian Assange von einem Londoner Gericht verurteilt worden wegen Verstößen gegen Kautionsauflagen. Und in Venezuela geht der Machtkampf ums Präsidentenamt weiter. Bundesaußenminister Maas ist in diesen Stunden im Nachbarland Kolumbien und er spricht dort mit Oppositionellen des Maduro-Regimes.
Wir werden jetzt mit den Vertretern der Opposition auch noch einmal darüber sprechen, was ihnen helfen kann, ob zusätzliche Sanktionen ein Mittel sind, um die Prozesse in Venezuela zu befördern. Aber wir werden auch klar sagen, dass wir darauf setzen, dass das ein friedlicher Prozess bleibt und dass es zu keiner Eskalation der Gewalt kommt.
Soweit der Außenminister. Wir lassen uns gleich die Lage schildern von unserer Korrespondentin aus Caracas. Seit fast 130 Jahren wird der Tag der Arbeit begangen, der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Rund eine halbe Million Menschen haben bundesweit an Kundgebungen teilgenommen. So viel hat der Deutsche Gewerkschaftsbund jedenfalls gezählt. Dessen zentrale Kundgebung fand in Leipzig statt, in Sachsen also, wo vor gar nicht allzu langer Zeit eine Teilnahme zur Bürgerpflicht gezählt hat, gar zum Bürgerzwang. Von der heutigen freien Demo in Leipzig berichtet Silvia Stadler.
Ein langer Demonstrationszug bewegte sich am Vormittag vom Gewerkschaftshaus in der Südvorstadt über den Ring zum Leipziger Markt. Gewerkschaftsfahnen wehten, Mainelken steckten in Knopflöchern und es gab viel Zustimmung aus Trillerpfeifen, als DGB-Chef Rainer Hoffmann erläuterte, was gemeint ist mit dem Gewerkschaftsmotto Europa jetzt aber richtig.
Auf Dauer wird es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hier in Deutschland nur gut gehen, wenn es den Menschen in unseren europäischen Nachbarländern nicht schlecht geht. Gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen überall in Europa sind die Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg und sozialen Zusammenhalt.
Und angesichts der Tatsache, dass die Tarifbindung heute im Westen Deutschlands nur noch bei 57% liegt, im Osten sogar nur bei 44%, machte der DGB-Chef eine klare Forderung auf.
Europa muss endlich überall Anreize liefern und die Tarifbindung erhöhen. Deshalb sagen wir, überall in Europa darf es keine öffentlichen Aufträge an Unternehmen geben, die nicht an einem Tarifvertrag gebunden sind.
Zu den Rednern auf der zentralen Kundgebung gehörte auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, SPD, der seinen Auftritt vor allem nutzte, um dafür zu werben, Europa bei den anstehenden Wahlen eine starke Stimme zu geben.
Ich habe Sorge davor, dass die wunderbare Idee eines vereinten, friedlichen Europas der Kulturen von Kleingeistern, Kurzsichtigen und Rückwärtsgewandten zerstört wird. Es weht ein rauer Wind in Europa. Es weht ein rauer Wind aus Großbritannien, aus Polen, aus Ungarn und aus Österreich, aus Griechenland und Italien. Und leider weht auch hier in Deutschland ein blau angebräunter, verschmutzter Wind.
Leipzig hat an diesem Maitag bereits ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Zu der angekündigten Kundgebung der neuen Partei von Ex-AfD-Mitglied André Pockenburg kamen nur rund 2 Dutzend Leute. Ihnen standen rund 1000 Gegendemonstranten gegenüber.
Aus Leipzig berichtete Silvia Stadler. In anderen Städten, wie in Erfurt zum Beispiel, ist es vereinzelt zu Zusammenstößen gekommen zwischen linker und rechter Gruppen und der Polizei. Fast traditionell kann man das schon für Berlin nennen. Hier ist der revolutionäre Demonstrationszug dieses Mal gerade erst in Friedrichshain losgezogen. Die Lage ist dort also noch ruhig. Das zentrale Thema im Vorfeld dessen hätte aber gar keine bessere Kulisse finden können: teurer Wohnraum. Sebastian Engelbrecht hat sich die Aktion im Stadtviertel Grunewald dazu für uns näher angeschaut.
Breaking the law, das Gesetz brechen, singt eine Frau auf der Kundgebungsbühne in Berlin-Grunewald, dem Villenviertel im Westen Berlins. Etwa 2000 Demonstranten haben sich versammelt und ziehen durch den Stadtteil, wo viele Berliner Millionäre wohnen, bewacht von 900 Polizisten. Der Geruch von Haschisch liegt in der Luft. Die meisten Teilnehmer wollen kein Interview geben. Wohnen sei keine Ware, heißt es im Aufruf zur Demonstration, sondern ein Menschenrecht. Einer der wenigen, die bereit sind zu sprechen, ist Michael Lehmann von der sogenannten Neuen Treuhand. Das Vermögen in Deutschland sei ungerecht verteilt, sagt Lehmann. Darauf wolle man die Reichen in Berlin-Grunewald aufmerksam machen.
Ich bin natürlich ein großer Freund der Freiwilligkeit. Deswegen ich es am besten finden würde, dass diese Kapitaleigner und Vermögenden einfach einen guten Weg finden, sich von ihrem Kapital zu trennen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, vermietete Wohnimmobilien können an, wie soll ich sagen, nicht gewinnorientierte Genossenschaften übergeben werden oder einfach an die Bewohnerinnen. Auch Fabriken können, glaube ich, denke ich, mit einer gewissen Übergangszeit auch ganz gut von der Belegschaft verwaltet werden.
Sollten die Grunewalder Millionäre nicht freiwillig Teile ihres Vermögens der Gesellschaft zur Verfügung stellen, meint Michael Lehmann, solle der Staat eine Erbschaftssteuer von 100% einführen, mit einer sogenannten Kappungsgrenze von 30 Millionen Euro. Zur Lösung des Wohnungsmangels schlägt Lehmann vor:
Ein Wohnungstausch. Also man könnte ja zum Beispiel eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung am Cottbuser Tor beziehen und die vierköpfige Familie, die dort lebt, zieht dann halt mal in die Villa oder so.
Die Redner der Kundgebung zum 1. Mai gegen den Mietenwahnsinn tragen ihre Sätze in humorvollem Ton vor, meinen sie aber ernst. Robert Rating vom sogenannten Quartiersmanagement Grunewald gehört zu den Veranstaltern.
Unnötig anhäufen von Vermögen ist natürlich eine schwierige Sache und belastet einen auch persönlich. Und da empfehlen wir zu sagen Capital Detox, eine kleine Schönheitskur zum finanziellen Abspecken.
Die Demonstration hat einen ernsten Hintergrund. Denn in Berlin sammeln linke Gruppierungen und Parteien zurzeit Unterschriften für ein Volksbegehren zur Enteignung großer Immobilienunternehmen, insbesondere der Deutsche Wohnen. Ein Sprecher des Vereins für den Volksentscheid gibt die Parole aus:
Es reicht nicht, wenn wir nur Abwehrkämpfe gegen die führen. Wir müssen in die Offensive kommen, wir müssen den Spekulanten die Häuser wegnehmen. Dabei können wir uns nicht auf die Politik verlassen, das wissen wir auch, weil die schon seit Jahren im Kampf gegen die Wohnungskrise versagt.
Der Sprecher der Initiative für den Volksentscheid, der es vermeidet, seinen Namen zu nennen, beklagt sich, er sei vor seinem Auftritt 40 Minuten von der Polizei festgehalten worden, weil er Filzschreiber und eine Schere bei sich gehabt habe. Insgesamt verläuft die Demonstration friedlich. Für den Abend haben linke Gruppierungen zu einer nicht angemeldeten Demonstration gegen Berlin als Stadt der Reichen im Stadtteil Friedrichshain aufgerufen. Diese Demonstration wurde nicht angemeldet.
Der 1. Mai in Berlin, zumindest zum jetzigen Stand. Das war der Bericht von Sebastian Engelbrecht. Am Tag der Arbeit wirkt die Welt so ein wenig geeint, zumindest denn von Bangladesch bis Südafrika gingen heute die Menschen auf die Straße, um gegen bestehende Ungerechtigkeiten zu demonstrieren. In Istanbul und Moskau zum Beispiel wurden Demonstranten festgenommen. Auseinandersetzungen wurden heute auch in Paris erwartet. Trotz der Zugeständnisse von Präsident Macron ist die Gelbwestenbewegung doch noch weiter aufgebracht. Christiane Kess live aus Paris. Kam es denn zu den erwarteten Zusammenstößen?
Ja, zum Teil. Also die größte Eskalation, die kam jetzt zum Schluss auf den Kameras der Fernsehsender, die immer live dabei sind. Da sind dicke Rauchschwaden zu sehen auf einigen Straßen. Die Polizei hat immer wieder Tränengas eingesetzt. Die Menschen haben sich Tücher vor das Gesicht gehalten. Sie sind gerannt. Dazwischen dann immer wieder die Polizisten. Die sind dick eingepackt in ihre Schutzkleidung mit schwarzen Helmen, mit Schutzschildern und Schlagstöcken. Also eine angespannte Situation am Ende der Protestzüge. Und gleich zu Beginn hatten ein paar 100 Leute versucht, einen schwarzen Block zu bilden. Da ist dann eine Spezialeinheit der Polizei, die hat da sofort eingegriffen und das mit Tränengas verhindert. Denn der schwarze Block, das war das, was man am meisten gefürchtet hatte. In den sogenannten sozialen Netzwerken ist ja davor angekündigt worden, Paris werde heute die Hauptstadt der Krawalle. Aber dann nach dieser ersten Eskalation ist dann der Großteil der Demonstration erstmal ruhig verlaufen. Also muss man noch abwarten, was in den nächsten Stunden passiert.
Ja, das kann sich wahrscheinlich noch verändern. Man war zumindest gefasst auf solche Randale. Welche Sicherheitsmaßnahmen gab es denn?
Die Hauptstadt hat extrem aufgerüstet. Das ist einfach aus der Erfahrung der immer wieder eskalierenden Gewalt der Gelbwesten-Proteste in den letzten Wochen und Monaten das Resultat. Das war einfach prägend, diese Erfahrung. Die Restaurants und die Läden, die wurden verbarrikadiert, zumindest da, wo die Proteste vorbeigingen. Mehr als 7000 Polizisten sind in Paris im Einsatz. Es hatte sehr viele Kontrollen auf Straßen, Bahnhöfen und in der Metro gegeben. An die 250 vorübergehenden Festnahmen heißt es bisher. Es gibt auch schon erste Kritik am Polizeieinsatz, dass man sich dazu entschieden hat, eine Spezialeinheit der Polizei einzusetzen. Aber auch da ist es natürlich für eine Bilanz noch zu früh.
Man spricht ja immer so ein bisschen vereinheitlichend von der Gelbwestenbewegung. Wer ist denn da jetzt auf die Straße gegangen?
Also zahlenmäßig waren es gut 150.000 Demonstranten in ganz Frankreich, so heißt es bisher. Und neben diesen Gewaltszenen, die ich gerade beschrieben habe, muss man sagen, in den meisten französischen Städten hat man da Bilder von gut gelaunten Bürgern gesehen. Alle Altersklassen waren dabei. Die sind bei Sonnenschein durch die Straßen geschlendert. Die Frauen haben Körbe mit Maiglöckchen getragen. Die schenkt man sich in Frankreich traditionell an diesem Tag. Und was neu ist, ist eben, dass zum ersten Mal die Gelbwesten das Bild dieses 1. Mai geprägt haben. Die gelben Signaljacken, die waren gut in allen Zügen zu sehen. Die Gelbwesten hatten ja davor angekündigt, dass sie auch zusammen mit den Gewerkschaften demonstrieren wollen. Ich würde sogar sagen, sie haben teilweise den Gewerkschaften die Schau gestohlen, weil sie zum Teil einfach präsenter waren als die Symbole und die Farben der Gewerkschaften.
Christiane Kess live aus Paris, herzlichen Dank. Und soweit die Berichterstattung zum 1. Mai hier in dieser Sendung der Deutschlandfunk um 18.21 Uhr. Vor knapp 3 Wochen wurde Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, in London verhaftet, nachdem er die Botschaft Ecuadors verlassen musste. Jetzt wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt. Jens-Peter Marquardt.
Der Bart inzwischen gestutzt, die Hand zur Faust geballt, so präsentierte sich Julian Assange dem Southwark Crown Court, als er das Strafmaß entgegennahm. 50 Wochen Haft wegen des Verstoßes gegen die Kautionsauflagen. Der WikiLeaks-Gründer hatte sich vor 7 Jahren in die Botschaft Ecuadors geflüchtet, um nicht an Schweden ausgeliefert zu werden. Damals lag ein europäischer Haftbefehl gegen Assange vor. Die schwedischen Staatsanwälte ermittelten wegen Vergewaltigung. Er war damals gegen Kaution auf freiem Fuß, entzog sich dann aber durch die Flucht in die ecuadorianische Botschaft dem weiteren Verfahren. Die Quittung dafür ist jetzt die Strafe von knapp 1 Jahr Haft. Die Verurteilung wurde möglich, nachdem die Regierung Ecuadors vor 3 Wochen das politische Asyl aufgehoben hatte und Assange in der Botschaft festgenommen werden konnte. Das heutige Urteil ist keine Entscheidung über eine mögliche Auslieferung. US-Staatsanwälte wollen ihn in den Vereinigten Staaten wegen Einbruchs in das Computernetzwerk der Regierung vor Gericht stellen. Auch die Schweden prüfen einen erneuten Auslieferungsantrag.
Jens-Peter Marquardt aus London. In Venezuela bleibt die Lage weiterhin angespannt. Der Machtkampf zwischen dem selbsterklärten Präsidenten Guaido und dem amtierenden Präsidenten Maduro schreibt jeden Tag ein neues Kapitel. Gestern der Überraschungskuh in der Morgendämmerung. Guaido hat den populären Oppositionspolitiker Leopoldo López befreit. Maduro hielt dagegen mit einer Fernsehansprache. Heute hat Guaido zum größten Protestmarsch in der Geschichte des Landes aufgerufen. Anne-Kathrin Mellmann beobachtet das Geschehen für uns. In Caracas ist es nun kurz nach Mittag. 6 Stunden Unterschied gibt es. Wie ist denn die Lage momentan in Caracas und Umgebung?
Erstmal noch recht friedlich. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich am Aufruf, die dem Aufruf gefolgt sind von Juan Guaido und sich heute an dieser Manifestation beteiligen. Das ist ja so dezentral organisiert, also an 15 verschiedenen Punkten der Stadt versammeln sich die Menschen und eigentlich überall sind sehr, sehr viele zu sehen. Es gibt sehr viel Emotion nach diesem aufregenden Tag gestern, diesem ja doch gescheiterten Aufruf zur Rebellion und den schweren Auseinandersetzungen später. Natürlich auch viel Sorge, dass es heute auch wieder ja weniger Frieden verlaufen könnte. Das möchte aber erst einmal niemand. Alle sind doch sehr, sehr bestrebt, das möglichst friedlich verlaufen zu lassen. Leider sind sehr viele Sicherheitskräfte zu sehen, auch Panzerfahrzeuge. Also möglicherweise wird die Staatsmacht mit Repressionen auf diese neuen Antiregierungsproteste reagieren. Aber das ist bisher noch nicht absehbar.
Es geht ja aber doch Schlag auf Schlag, kann man sagen. Jeden Tag gibt es eine neue Wendung sozusagen in diesem Machtkampf. Entscheidende Frage ist wahrscheinlich, wer hat das Militär auf seiner Seite? Wie würden Sie das momentan einschätzen?
Ganz klar ist das Militär auf Seiten der Regierung von Nicolas Maduro und da gibt es auch keine größeren Absetzbewegungen. Deswegen ist auch dieser Aufruf zur Rebellion gestern gescheitert. Juan Guaido, der Interimspräsident, versucht ja immer wieder in den vergangenen Monaten durch verschiedene Aktionen das Militär in solche Situationen zu bringen, in denen dann sozusagen eine Gewissensentscheidung notwendig ist und sie sich entscheiden müssen, auf wessen Seite sie sich schlagen. Im Februar zum Beispiel hat er versucht, humanitäre Hilfe ins Land zu bringen an diesen Soldaten vorbei, die dann also entscheiden mussten und sich gegen die humanitäre Hilfe und für ihre Gefolgschaft entschieden haben. Gestern war es ganz ähnlich, also es hat alles nichts genützt, auch nicht die Befreiung des Oppositionspolitikers Leopoldo López konnte da ausreichend motivieren. Ich glaube, er versucht immer noch die Spaltung zu erreichen. Das Militär ist ja auch nicht das Militär, sondern man muss da unterscheiden zwischen den Generälen und den einfachen Soldaten. In Venezuela gibt es mehr als 2000 Generäle, obwohl das Land so klein ist und all diese Generäle haben viel zu verlieren, weil sie beteiligt sind an der Macht und an dem Reichtum, den das Land ja durchaus auch noch hat. Und deswegen denken sie im Moment überhaupt nicht daran, die Seiten zu wechseln bei den einfachen Soldaten, die unter denselben Problemen leiden müssen wie der Rest der Bevölkerung. Sieht das schon anders aus und da könnte es natürlich größere Absetzbewegungen geben.
Die Agenturen melden heute, dass auch die USA über die Lage in Venezuela beraten. Wird das in der Region irgendwie beobachtet? Wird das registriert? Was würde ein Eingreifen der USA da bedeuten?
Es gibt in Venezuela leider sehr viele Menschen und das hat auch mit der verzweifelten Lage seit Jahren zu tun, die sich ein Eingreifen von außen wünschen, weil sie einfach nicht mehr sehen, dass es durch den Druck von innen heraus zu irgendeiner politischen Veränderung im Land kommen kann. Also auch keine demokratischen Wahlen mehr. Die sozialistische Regierung bewegt sich keinen Millimeter, geht nicht auf die Forderungen der Opposition ein und unterdrückt ihr Volk. Das ist natürlich sehr, sehr bitter und bedauerlich, aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Menschen, die sagen, das würde uns nichts nützen. Venezuela wäre am Ende ein Trümmerhaufen und sehr, sehr schwer wieder aufzubauen. Also es würde einfach sehr große Probleme verursachen, die wir so nicht lösen können. In der Region gibt es dafür auch keinerlei Zustimmung. In Lateinamerika werden alle Interventionen, die von den USA ausgehen, immer sehr, sehr kritisch gesehen. Und ich glaube, die USA selbst haben auch nur zum Beispiel auch deshalb ein sehr kleines Interesse, wenn überhaupt, daran. Zumal es ja auch eine Kongressentscheidung bräuchte in den USA, die nicht so leicht zu bekommen wäre. Also ich denke, das sind letztlich Drohgebärden. Man muss natürlich diese Drohkulisse aufrechterhalten, wenn man sagt, man unterstützt diesen Interimspräsidenten Juan Guaido. Ich fürchte aber, dass auch in Caracas im Präsidentenpalast klar ist, dass es letztlich auch nur Worte sind, denen keine Taten folgen werden.
Anne-Kathrin Mellmann, danke für diese aktuellen Einschätzungen zum Machtkampf in Venezuela. Und wir bleiben zumindest bei den USA im weiten Sinne. 2 Jahre lang ist US-Sonderermittler Robert Mueller der Frage nachgegangen, ob es illegale Absprachen zwischen Donald Trumps Wahlkampfteam und Russland gegeben hatte und ob Trump als Präsident die Justiz behindert hat. 400 Seiten ist Mullers Bericht dazu lang. Auf knapp 4 Seiten hat ihn der von Trump eingesetzte Justizminister Bill Barr zusammengefasst. Tenor: Trump hat sich nichts zu Schulden kommen lassen in diesen Fragen. Mit dieser Zusammenfassung ist Sonderermittler Mueller nicht besonders zufrieden. Thilo Kössler live aus Washington jetzt zugeschaltet. Was kritisiert Mueller denn genau?
Also die Recherche über die Kritik Mullers der Washington Post hat in der vergangenen Nacht gewirkt wie ein Brandsatz unmittelbar vor der Vernehmung von William Barr, dem Justizminister. Es ist deutlich geworden, dass es zwischen den beiden, zwischen Robert Mueller und William Barr, offenbar völlig unterschiedliche Einschätzungen über die wesentlichen Ergebnisse gibt und dass Mueller zutiefst frustriert war und ist über die Zusammenfassung der Ergebnisse durch den Justizminister. Das hat Barr heute natürlich enorm unter Druck gesetzt. Mueller hatte sich in einem Brief und in einem Telefonat mit William Barr darüber beklagt, dass das Resümee des Justizministers den gesamten Kontext und den Inhalt der Schlussfolgerungen nicht vollständig und nicht ganz korrekt wiedergegeben habe. Das drohe, so Mueller, wichtige Aspekte zu untergraben, für den das Ministerium den Sonderermittler berufen hatte, nämlich das volle Vertrauen der Öffentlichkeit in das Ergebnis der Untersuchungen zu sichern. Mueller hatte ja den Auftrag, 2 Dinge zu untersuchen. Sie haben es gesagt, zum einen die Geheimabsprachen, da konnte er keine organisierte Verschwörung feststellen mit den Russen, und dann die Frage der Behinderung der Justiz. Und das Seltsame war eben, dass Mueller das abschließende Urteil über die strafrechtliche Relevanz in diesen Fragen dem Justizminister zugeschoben hat, also dem politischen Raum abgeschoben, ob obwohl man sich von dem Sonderermittler ein klares Urteil gewünscht hätte.
Sie haben es gesagt, die Einschätzung von Mueller, die haben den Justizminister Barr unter gehörigen Druck gesetzt. Heute musste Barr vor dem US-Senat aussagen. Wie hat er sich denn bislang verteidigt und vor allem, wie hat er sich geschlagen?
Ja, hat Mueller heftig angegriffen. Er habe gar nicht die gesamte Arbeit des Sonderermittlers erfassen wollen in seiner kurzen Zusammenfassung und nicht alle Ergebnisse zusammentragen können, sondern er wollte lediglich zu einem klaren Urteil kommen. Und da hat Mueller den Vorwurf gemacht, als Sonderermittler nicht zu einem klaren Ergebnis gekommen zu sein, ob sich nun Trump strafbar gemacht hat oder nicht, als er versucht hat, die Justiz zu behindern. Da sei er so Barr doch sehr überrascht gewesen, denn das sei der Sinn gewesen dieser ganzen Untersuchung, dass der Sonderermittler zu einem klaren Urteil kommt. Widersprüchlich bleibt Barr allerdings in der Frage seiner früheren Aussage, dass er gar nichts von den Bedenken Mueller gewusst habe. Es gab den Brief, es gab das Telefonat und für die Demokraten ist das ein Beleg, dass William Barr nicht glaubwürdig ist und er als Anwalt Trumps agiert, denn als unabhängiger Justizminister.
Die Demokraten wollen natürlich den Rücktritt von Barr. Wie wollen die weiter verfahren?
Also das ganze Verfahren ist noch jetzt nicht zu Ende. Es ist der Bericht jetzt dem Kongress zugegangen in einer unredigierten Fassung, der ganze Mueller-Bericht. Da würden natürlich neue Fragen aufkommen. William Barr muss sich morgen vor dem Repräsentantenhaus vernehmen lassen und es wird auch Robert Mueller vernommen. Also es werden immer neue Einzelheiten der Rese ans Licht kommen über die Frage der Kontakte des Trump-Teams zu russischen Gewehrsleuten, aber auch über die Versuche des Präsidenten, die Ermittlungen möglicherweise zu behindern.
Diese ganze Geschichte wird noch lange weitergehen. Danke für diese Einschätzung, Thilo Kössler live aus Washington. Zu unserem letzten Thema. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in diesen Tagen auf Afrika-Reise. Mal wieder muss man sagen, lange Zeit wurde diese Region vernachlässigt. Jetzt genießt gerade Westafrika und die Sahelzone in jüngster Zeit große und besondere Aufmerksamkeit der Kanzlerin. Vor wenigen Minuten ist sie in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadou gelandet und eine Nachricht gibt es bereits. Der Regierungsflieger hat gehalten. Jens Borchers vor dem Auftakt der Reise zum Inhalt der Reise.
Die Angreifer kamen mit Motorrädern und Waffen zu der kleinen protestantischen Kirche. Sie ermordeten den Pfarrer und 4 Besucher eines Gottesdienstes in Silgadj im Norden von Burkina Faso. Kein Einzelfall. Nur 2 Tage zuvor hatten Bewaffnete im Osten des Landes 5 Lehrer und einen Kommunalpolitiker umgebracht. All das geschieht im Namen eines radikalen Islam. Burkina Faso erlebt solche Angriffe seit 4 Jahren. In Mali sind sie schon lange grausamer Alltag. Das Nachbarland Niger ist ebenfalls betroffen. Die Grenzregion zwischen diesen 3 Staaten ist zu einem Dreieck der Gewalt mutiert. Rogma Kabore, der Präsident von Burkina Faso, beschreibt die Lage so: Hunderte Schulen sind in seinem Land wegen der miserablen Sicherheitslage geschlossen. Lehrer werden bedroht. Stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrer im Norden unseres Landes. Dann kommen 2 Terroristen in Ihren Unterricht und sagen, also, du unterrichtest in Französisch. Wenn du ab kommende Woche nicht in Arabisch lehrst, werden wir dich überraschen. Klar, dass dort keiner mehr unterrichten will. Lehrer fliehen, Verwaltungsangestellte auch, hinzu kommen Polizisten und manchmal auch die Soldaten der Armee, die eigentlich für Sicherheit sorgen sollen. Zurück bleibt eine zutiefst verängstigte Bevölkerung, die irgendwie versuchen muss, mit der permanenten Bedrohung zu leben. Burkina Faso versucht mit europäischer Hilfe einerseits die Radikalen zu vertreiben und andererseits schnell Entwicklungsprojekte umzusetzen, um einem Dorf oder einer Region wieder Hoffnung zu geben. Die Ergebnisse sind bisher bestenfalls überschaubar. Burkina Faso, Niger, Mali, Mauretanien und Tschad arbeiten zusammen, um die Lage zu stabilisieren. Militärisch, indem sie die G5, eine Sondertruppe zur Terrorismusbekämpfung, aufgestellt haben. Jahresbudget 400 Millionen Euro. Das Geld kommt von der Europäischen Union und von arabischen Staaten. Aber diese militärische Hilfe läuft nur schleppend an. Burkina Fasos Präsident Kabore nennt ein Beispiel. Wir sollten gepanzerte Transporter für unsere Truppen bekommen. Das hatte man uns vor einem Jahr gesagt. Jetzt heißt es, diese gepanzerten Transporter werden erst im nächsten Jahr kommen. Das stellt uns vor praktische Probleme. Hier werden Minen gelegt. Das hat schreckliche Folgen für die Soldaten, wenn sie mit normalen Fahrzeugen auf so eine Mine fahren. Umgekehrt beklagen die Geberstaaten Mängel in der militärischen Koordination und Effektivität der G5-Sahel-Truppe. Da haben beide Seiten noch viel zu verbessern. Gleichzeitig geht es aber auch um wirtschaftliche Unterstützung. Die soll über die Allianz für den Sahel kommen. Diese Allianz will konkrete Entwicklungsprojekte in den Krisenregionen umsetzen. Wasserversorgung, Bildung, Gesundheit, Infrastruktur. Die Idee ist, dort, wo Soldaten Terroristen vertrieben haben, möglichst rasch sichtbare Verbesserungen in der Versorgung der Menschen zu schaffen. Für ein Soforthilfeprogramm stehen 266 Millionen Euro bereit.
Angela Merkel in der Sahelzone. Der Vorbericht aus Burkina Faso von Jens Borchers. Und jetzt aktuelle Entwicklungen aus der Welt des Sports. Das Sporttelegramm mit Astrid Rawohl.
Auch wenn das Traditionsrennen schon lange nicht mehr so heißt, wissen die Radsportfans doch immer noch, dass rund um den Henninger Turm zu den Klassikern in Deutschland gehört. Jetzt führt das Rennen von Eschborn nach Frankfurt auch am Main entlang. Und das lag einem deutschen Duo heute ganz besonders. Matthias Merget.
Es war eine formidable Leistung des deutschen Meisters Pascal Ackermann und auch seines deutschen Teams Bora Hansgrohe. Er war super in Position gebracht und am Ende enttäuschte der deutsche Meister nicht. Er hatte die besten Beine, war der schnellste Fahrer an der Zielankunft in der Alten Oper und auch keine Chance. Der knapp geschlagene Lokalmatador John Degenkolb aus Oberursel, ganz in der Nähe von Frankfurt. Und Dritter, der große Champion der vergangenen Jahre, Alexander Christoph, nur auf Rang 3. Insgesamt eine große Radsportveranstaltung mit einem verdienten Sieger, mit dem deutschen Meister Pascal Ackermann.
In Köln spielen derzeit die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des SC Freiburg im DFB-Pokalfinale. 62 Minuten sind rum, es steht 1:0 für die Wolfsburgerinnen. Und Marc Eschweiler erreichen wir jetzt live im Stadion. Welche Mannschaft beeindruckt Sie denn bisher mehr?
Also in der ersten Halbzeit hat mich der SC Freiburg beeindruckt. Der vermeintliche Außenseiter, Siebter in der Bundesliga, hat großartig gespielt, war nah dran an der Führung, hatte Chancen, aber war nicht konsequent genug im Abschluss. Aber wie über die Jahre hinweg jetzt hier beim 10. Pokalfinale in Köln die Underdogs immer wieder auch die Herzen der Zuschauer erobern, durch große Leidenschaft, durch Laufbereitschaft, durch ein intensives Spiel. Das macht schon Spaß, aber am Ende muss man dann sagen, ist es immer wieder, in den letzten 4 Jahren war es ja der Fall, setzt sich dann die individuelle Klasse des VfL Wolfsburg durch.
Wie viele Zuschauer, Sie haben gerade das Publikum angesprochen, haben denn in diesem Jahr Interesse an diesem Pokalfinale?
Die offizielle Zahl ist noch nicht da, aber ich würde mal so schätzen mit Blick auf die letzten Jahre und auf die Ränge hier, dass es so rund 17.000 sind, darunter der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der nachher auch den Siegerpokal übergeben wird. Das macht ja traditionell der Bundespräsident hier bei diesem Frauenfinale in Köln, seit es hier seit 2010 ausgetragen wird. Auch der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist da. Und nochmal zurück auf die Freiburgerinnen. Das ist das erste Pokalfinale in der Vereinsgeschichte. Und 2000 Fans aus dem Breisgau sind mitgereist. Es wären noch mehr gewesen, aber die konnten teilweise nicht, weil es keinen Zug zurück mehr gegeben hätte, wegen der späten Anstoßzeit. Also das ist so ein bisschen schade, sonst wären vielleicht noch mehr Zuschauer hier hingekommen. Aber die Freiburger kämpfen und fighten, aber sie liegen seit der 55. Minute durch das Tor von Pajor für Wolfsburg 0:1 hinten.
Danke vielmals, Marc Eschweiler. 25 Minuten bleiben in diesem DFB-Pokalfinale noch und vielleicht tut sich ja noch etwas für die Freiburgerinnen. Dazu gleich mehr ab 19.10 Uhr in unserer ausführlichen Sport am Feiertag-Sendung. An Selbstvertrauen mangelt es Tennisprofi Alexander Zverev eigentlich nicht, wenn man seine Auftritte auch abseits der Courts verfolgt. Aber in München, da steige sein Selbstbewusstsein noch mehr, sagt Zverev selbst und gewinnt sein Auftaktmatch. Florian Hecht.
Ein bisschen stotterte der Motor von Alexander Zverev noch zu Beginn des Spiels, aber als sich die deutsche Nummer 1 dann warm gespielt hatte, lief er auf Volltouren. Der erste Satz, dann bis zum Ende umkämpft, ging nach 40 Minuten mit 7:5 an den Deutschen, der mit seinem ersten Aufschlag Probleme hatte, diese aber dann im zweiten Satz immer besser in den Griff bekam. Die Folge, Alexander Zverev dominierte das Spiel, begeisterte die 4.300 Zuschauer mit Zauberbällen und holte sich den Sieg mit 7:5 und 6:1 nach genau 1 Stunde und 4 Minuten.
800 Meter Olympiasiegerin Kasta Semenya hat vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass im Streit um Testosterongrenzwerte für Frauen eine juristische Niederlage erlitten. Der Kass urteilte, die Regel des Leichtathletik-Weltverbandes sei rechtens mit der Testosteronlimits für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen festgesetzt werden. Jan Breuer.
Die Richter wiesen den Einspruch der südafrikanischen 800-Meter-Olympiasiegerin Kasta Semenya und des südafrikanischen Leichtathletikverbandes ab. Damit ist die Testosteronwertobergrenze für Läuferinnen auf den Mittelstrecken rechtens. Der internationale Leichtathletikverband IAAF fordert von Sportlerinnen, die bei Wettbewerben zwischen 400 Metern und einer Meile antreten, einen Testosteronwert von unter 5 Nanomol pro Liter. Wer den Wert überschreitet, muss diesen künstlich durch Einnahme von Medikamenten unter das Limit senken, und zwar durchgehend für mindestens 6 Monate. Ansonsten erlischt die Startberechtigung. Die IAAF begründet diese Regelung damit, dass vor allem über die mittleren Distanzen Sportlerinnen mit erhöhtem Testosteronwert einen erheblichen Wettbewerbsvorteil haben, weil dort das Zusammenspiel von Grundschnelligkeit, Kraft und Ausdauer über Sieg oder Niederlage entscheidet. Die Südafrikanerin hat nun 30 Tage Zeit, gegen das Urteil beim Schweizer Bundesgericht Einspruch einzulegen.
Und Reaktion auf dieses Urteil gibt's gleich hier nach den 19 Uhr Nachrichten und dazu noch viel mehr Sport am Feiertag.
Wieder mit Astrid Rawohl. Herzlichen Dank dafür. Das waren die Informationen am Abend. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen geruhsamen Tag der Arbeit. Ich bin Jonas Rehse.